Football is entertainment. Football is tough. Football is sex, baby.
Ladies and gentlemen, please welcome the Dresden Monarchs!
Und damit herzlich willkommen zum Monarchscast, dem offiziellen Podcast der Dresden Monarchs. Wir starten in ein neues Jahr. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Rutsch rein und ihr hattet hoffentlich auch schöne Weihnachten, habt ihr schön beschenken lassen, weil ich muss sagen, der Markus, der hat mir rein gar nichts geschenkt.
Ja, so am Rande. Guten Tag und natürlich auch von mir erstmal ein herzliches Willkommen und schön euch auch wieder hier in 25 begrüßen zu dürfen und freut uns natürlich, dass ihr wieder zuhört. Ja, tut mir natürlich leid. Ich dachte, meine persönliche Anwesenheit an einem Glühweinstand reicht als Geschenk aus. Also mir hat es zumindest gereicht, dass ich dich dort gesehen habe. Ja, von daher danke. Gereicht.
Also ja. Ich meine, Markus, man sagt ja, wir schenken uns nichts, aber nichts heißt Jani nichts.
Ja.
Weißt du? Also das ist ja immer so die Krux.
Das ist
ich
richtig.
Ich dachte schon, dass du wenigstens an mich denkst.
Das habe ich und das hat mich genug Nerven gekostet, da konnte ich nie ohne Geld für ausgeben.
Ich hatte ja was für dich vorbereitet, aber so können wir das, so geht das nie, da bleibt es liegen.
Da können wir sowas eben nicht mehr machen, wenn das nie klappt. So, ihr merkt schon, das ist auch heute wieder genauso albern wie letztes Jahr und das wird auch genauso albern weitergehen. Aber zwischendurch wollen wir euch natürlich auch ein bisschen mit Informationen und informativen Geschichten rund um den Football in Dresden versorgen. Bevor wir heute aber zu unseren zwei Gästen aus der medizinischen Abteilung der Monarchs kommen, fassen wir nochmal die letzten News, die so vor den Tagen oder die letzten Tage reingekommen sind, für euch ein bisschen zusammen.
Ja, also so viel ist es am Ende gar nie. Es wurde schon bekannt gegeben, dass es zwei Testspiele geben wird als Vorbereitung auf die Saison. Und die beiden sind einmal am 12.04. bei uns im Heinz-Steier-Stadion gegen die Leipzig Lions. Das ist quasi der Sachsen-Bowl.
Der Sachsen-Bowl 2, muss man ja dazu sagen. Das ist ja das Rematch von der letzten Saison, sondern der Saison davor. Ja. Da hat Leipzig ja noch in der Regionalliga gespielt. Jetzt sind sie ja aufgestiegen in die GFL 2. Mal gucken. Ist auch für sie sicherlich ein interessanter Test jetzt unter ein paar anderen Bedingungen.
Ja, genau. Und als zweites Spiel, das wird dann auswärts stattfinden und zwar zu Hause bei den Rostock Griffins. Das ist am 27.04. im Leichtathletikstadion in Rostock. Ja, das ist quasi Vizemeister gegen Vizemeister. Die Rostock Griffins sind Zweiter in der GFL 2 letzte Saison geworden, haben leider knapp den Aufstieg verpasst. Auch wirklich leider. Ich wäre gerne mal auswärts nach Rostock mitgefahren für ein richtiges Saisonspiel. So können wir uns trotzdem einmal dieses Jahr treffen und zwar ja eben im Preseason-Spiel.
Ja, da freue ich mich besonders drauf. Wie du schon sagst, Rostock wäre ein schöner Gegner auch in der Saison gewesen. Aber mal gucken, was das Preseason-Spiel zeigt. Ja,
die sind so eine angenehme, nette Mannschaft nach außen hin zumindest. Ich kenne da jetzt niemanden, aber ja, weiß ich nicht. Auch so bei den Monarchs-Fans so, ich weiß nur, bei Auswärtsfahrten hat man da, wir haben bei irgendeiner Heimfahrt von einem Auswärtsfahrt, ich glaube, das war
ja genau, Heimfahrt von der Auswärtsfahrt. Sehr schön.
Ja, das war, wo wir bei den Rebels waren, haben wir an einem McDonald's halt gemacht und haben einfach die Rostock Griffins dort getroffen, die gerade von dem Spiel kamen. Und da hat man am McDonald's-Schalter so ein bisschen gequatscht und gesagt, Mensch, Leute, wir hätten euch gerne hier in der ersten Liga begrüßt. Aber ja, Mensch, war knapp und so. Also es sind nette Leute, hab Spock.
Ja, da sind wir gespannt. Und so langsam stehen ja auch die Zeichen auf Saison und es geht langsam los, während andere Teams schon fast komplett durch sind mit ihren Announcements, was Spiele angeht, geht es jetzt nur auch endlich bei uns ein bisschen langsam los. Ihr kennt das ja, die Monarchs lassen sich da gerne ein bisschen Zeit. Jetzt kommen erstmal die Coaches. Ne? Der Head Coach hat jetzt bisher einen Anfang gemacht, haben wir jetzt gesehen. Und da sind wir mal gespannt, was uns da dieses Jahr erwartet. Ich kann mich entsinnen, Thomas Starnke hat ja damals schon gesagt, so ein bisschen durch die Blume, naja, der eine oder andere wird wiederkommen, der eine oder andere vielleicht nicht. Wie jedes Jahr lassen wir uns überraschen, wer denn am Ende tatsächlich wiederkommt. Haben wir auch schon gesehen, dass der eine oder andere eben vielleicht bei einem anderen Team unterschrieben hat. Gucken wir mal, was uns da erwartet.
Naja, die Monarchs lassen uns da gerne immer zappeln und ihre Fans. Also das geht jetzt peu à peu. Ich nehme keine Ahnung, pro Tag ein Spiel oder so, weiß ich nicht. Aber das wird jetzt dann auch eine Weile dauern, bis die alle durch sind. Also da haben wir spannende Wochen vor uns. Ja.
Und was wir euch noch heute präsentieren dürfen, ist auch nochmal ja, eine kleine Überraschung, haben wir jetzt auch vor kurzem erst erfahren. Wer jetzt nie genug kriegen kann und uns nie mal auch mal sehen möchte, wie wir in unserem Mikrofon sprechen,
das doch so nicht.
Der darf gerne mal am Montag bei, also Montag, was ist das für ein Datum? Jetzt habe ich gar nicht, Mensch, siehst du, wieder vorbereitet wie nichts. Montag, der 27.01. Der Erik und ich sind da live zu Gast. Erik, wo sind wir denn zu Gast?
Bei Wet Cap Football, da wurden wir eingeladen. Das ist quasi ein Live-Podcast mit Videostream bei Twitch und bei YouTube. Findet der Spaß statt? Man müsste einfach Wet Cap Football, also wie die rote Kappe quasi, eingeben. Und wann geht das da eigentlich los?
2030 ist, glaube ich, Start. Das ist mit Stefan Heselink, heißt der, glaube ich, als Moderator dabei. Das Ganze ist ja unter der ja, mehr oder minder Schirmherrschaft, würde ich fast sagen, von Football. Football. Da war der Hendrik ja letzte Saison bei uns mal zu Gast, der große Chef von denen. Und jetzt gehen wir da mal hin und dürfen da ein bisschen über unser Projekt hier, über unseren Podcast und natürlich über die Dresden Monarchs reden. Also wir sind auch gespannt, wie es wird mal rein als Gast da zu sein. Wenn ihr dabei sein wollt, wie es der Erik gesagt hat, Twitch und YouTube. Und ich denke mal, wir werden auch nochmal auf jeden Fall den Link für euch dann irgendwo publik machen, dass ihr uns dabei folgen könnt.
Genau. Ja, da bin ich schon gespannt drauf. Und eigentlich war es das jetzt so an irgendwelchen wichtigen Dingen, dann können wir eigentlich rüber zum Interview gehen.
Machen wir das.
Ja, und da haben wir unsere heutigen Gäste auch endlich da. Und zwar ist das die Maria von der Physioabteilung der Monarchs und Dr. Klein, unser ja, Teamarzt. Hallo euch beiden. Grüß euch.
Hallo.
Grüßchen.
Hallo, schön, dass ihr euch heute hier zu uns gesellt und mal die gesundheitlichen Aspekte des Footballs hochleben lassen wollt mit uns. Aber bevor wir auf eure Tätigkeiten bei den Monarchs zu sprechen kommen, stellt euch da einfach den Leuten mal kurz vor.
Ladies first natürlich.
Ach, Ladies first, sehr gut. Also ich bin die Maria, also Maria Wietsch. Ich bin quasi, mir wurde oder so gesagt, ich bin ja der Head Physio. Ich habe quasi so ein bisschen die Verantwortung für die ganze Physioabteilung und ja, ich bin seit 2012 Physiotherapeutin, bin seitdem auch schon im Sport unterwegs. Ich war vor meiner Karriere bei den Monarchs quasi 10 Jahre im Handball unterwegs und habe hier 2 Physiopraxen, eine in der Dresdner Neustadt, quasi unmittelbar in der Nähe vom Trainingsgelände und jetzt eine neue in Dresden in der Schubertstraße in Striesen.
Ja, okay, und
ich bin jetzt schon seit über 20 Jahren als Orthopäde niedergelassen in Dresden, dort aber reine konservative Praxis mit viel sportmedizinischem Anteil. Bei Monarchs bin ich so seit 2009, 2010. Damals ging das, der enge Kontakt entstand über die Frauenfußball-Weltmeisterschaft, weil da die Monarchs auch sehr aktiv in der Organisation waren. Der Sören Glöckner, Jörg Dressler und diverse andere waren beschäftigt und unter anderem auch ich als Medical Officer der Stadt Dresden und dann wurde das immer enger und seitdem halte ich dem so die Treue und habe auch immer mal wieder reichlich zu tun und freue mich natürlich, dass wir auch über dieses Medizinteam ja immer nur eigentlich nur dann oder eigentlich gar nicht reden sollten, weil wenn man nichts von uns hört, ist es eigentlich immer am besten, aber trotzdem versuchen wir uns natürlich breit aufzustellen, dass man also nicht nur uns beide, was jetzt uns beide betrifft, sondern dass man die Physiotherapeuten eben auch nicht nur eine mehrere hat, dass man eine Orthopädie-Techniker hat, dass man Zahnarzt hat, dass man Psychologe hat, sodass man also die verschiedenen medizinischen Probleme dann auch kompetent weitergeben kann, weil man ja nicht alles selber machen kann.
Was ist denn ein Medical Officer der Stadt Dresden?
Das ist so, die FIFA ist immer, also war damals sehr daran interessiert, dass natürlich in den Veranstaltungsstädten ein Ansprechpartner war für die FIFA und der die ganzen medizinischen Belange organisiert, also die Krankenhäuser, die medizinische Versorgung und du musstest dann halt die medizinische Versorgung des Spieltages managen. Und das ist da so, das war die Tätigkeit damals.
Klingt sehr hochtrabend.
Man ist auch schön eingekleidet worden, ja.
Das klingt gut. Maria, wie ist es so, du als, sage ich jetzt mal, Physio-Coordinator, ne? Wie viele Leute gehören zu deinem Staff?
Also fürs GFL-Team sind wir in der nächsten Saison quasi 3 Physios, ich, die Luise und der Nick. Der Nick ist neu dazugekommen und wir haben quasi jetzt im Moment im Plan für die M2 ein Physio, für die U20, für die U17 sind es 2 Physios. Und beim Frauenteam arbeiten wir gerade noch dran, dass wir quasi überall uns so ein bisschen aufstellen. Die Maike war ja schon immer da und der Rest hat sich jetzt eigentlich gut neu gefunden, sodass jetzt viele Teams halt betreut werden.
Die Maike ist bei der U20, ne?
Genau, die ist bei der U20. Genau, das ist quasi das Urgestein der Physiotherapie.
Das Urgestein, okay. Und darf ich mir das vorstellen, ist das dann ehrenamtlich oder wie läuft das?
Das ist ehrenamtlich, ja.
Wie so oft. Ja.
Also, und bei dir auch, Doc?
Ich denke mal, im deutschen Sport verdienst du nur beim Fußball, beziehungsweise vielleicht so beim Eishockey ein bisschen was, aber ansonsten sind das immer ehrenamtliche Tätigkeiten, die halt auch mit Freizeit einhergehen. Ich kann ja für mich immer noch einen Anspruch nehmen, wenn es denn Patienten werden, die Spieler, dann verdiene ich natürlich über die normale Krankenkassenversorgung ein bisschen was, aber das ist okay. Also, aber so, was man so am Spieltag macht, das ist immer ehrenamtlich.
Da hast du schon ein gutes Thema angeschnitten, ne? Das ist ja auch eine Frage, die wir gerne und oft unseren Gästen stellen. Beschreibt doch mal, wie so ein Spieltag für euch aussieht. Wann beginnt der? Was habt ihr für Abläufe? Maria, start gerne mal rein für euch als Physios.
Also bei uns klassisch beim Heimspiel ist es halt so, wir treffen uns wie das Team, also 3 Stunden bevor der Kickoff losgeht. Da haben wir dann quasi unseren Plan, wer noch eine Behandlung braucht. Dann wird nochmal vorbereitet, also wird nochmal geschaut, wer hatte in der Woche jetzt nochmal ein Problem. Die werden nochmal vorstellig, die werden nochmal behandelt. Ansonsten ist das Taping eine große Sache, bis die quasi zum Pass-Check gehen und bis dann die einzelnen Teile halt zur Erwärmung raus aufs Feld gehen, solange sind wir da zum Behandeln. Und dann fangen wir an, unsere Koffer zu packen, dass wir also quasi bereit sind fürs Spielfeld und gehen dann mit der Mannschaft raus. Und wenn noch Zeit ist, trinken wir noch ein Käffchen.
Ja. Bei mir ist es ein bisschen anders, so dass diese Spieltagsvorbereitung beginnt immer letztlich auch schon in der ganzen Woche, weil dann kriege ich immer von den Coaches Anrufe, wie ist es mit dem, ist der spielfähig. Am Spieltag selber bin ich meistens 1 bis 1,5 Stunden vorher da und suche dann zum Beispiel Kontakt zu den Johannitern, dass man sich dort kurz abspricht, wenn wirklich mal was da ist, dass man meistens sind zwar die gleichen, sodass sie mittlerweile wissen, was wir für Zeichen geben, wenn ich da jemand auf dem Feld brauchen würde. Ich gehe auch immer zum Gästeteam, weil es in der GFL so üblich ist, dass die Heimärzte immer beide Teams betreuen, weil meistens keiner mit auswärts hinfährt, sodass wir da also auch ein sehr gutes Zusammenarbeit haben. Und das ist ja halt dann auch so ein medizinischer Ethos, dass ich da niemanden liegen lasse, nur weil er von einer anderen Mannschaft ist. Ja. Und das wird, denke ich, auch immer ganz gerne angenommen. Und da ist also innerhalb der GLF haben wir also auch ein sehr gutes Verhältnis inzwischen den medizinischen Teams. Das läuft ganz gut.
Und wie ist es da? Du sprachst ja gerade an, die Trainer kommen zu dir und fragen, wie sieht es bei dem aus? Oder ihr beide am Ende, wie sieht eure Entscheidungsgewalt aus, bei einem verletzten oder angeschlagenen Spieler zu sagen, schon den mal, nimm den mal eine Woche raus? Oder ist da schon der Trainer höher? Ihr sagt, ich brauche den, der muss fit werden.
Sag ich mal was dazu. Die Spieler haben natürlich den häufigeren und engeren Kontakt zum Physio-Team. Und wir haben eine WhatsApp-Gruppe als Medical-Team, wo wir möglichst alle auf dem gleichen Stand sind, weil die Spieler gerne sehr selektiv hören, was sie dürfen und was sie nicht dürfen. Und dass man da auf einen, dass sie nicht dem einen sagt, das sagen, dem anderen das sagen, dass wir da also möglichst immer auf einem Stand sind. Dann ist es eben so, dass letztlich die medizinische Entscheidung liegt bei mir. Und da bin ich auch dem Trainingsstaff sehr dankbar, dass ich da auch mittlerweile wahrscheinlich auch einen ganz guten Stand habe, dass wir da also selten im Zwist sind, weil es natürlich auch jetzt meine Autorität untergraben würde, wenn ich sage, du spielst nicht, der spielt doch. Und das ist dann vielleicht auch der Vorteil, wenn man dann länger dabei ist, dann kann man natürlich auch sehr positionsgruppenspezifisch entscheiden. Mit so einer, sagen wir mal, kleinen Marke kann man spielen, mit damit kann man nicht spielen. Vielleicht als Beispiel, wir hatten mal so einen Schweizer Verteidiger, wisst ihr sicherlich, der hatte dann, ich glaube, es war Halbfinale, mit einer riesen ummantelten Hand gespielt. Und da wurde mir dann auch vorher gesagt, du, der muss spielen, der muss den Ball auch nicht fangen. Deswegen habe ich vorhin auch so ein bisschen geschmunzelt. Der muss ihn bloß runterbringen. Der Hauptsache, der deckt seinen Spieler ab und der kommt eventuell mit der Faust an den Ball. Ja, und dass man da natürlich dann weiß, dass man sich abspricht, was ist medizinisch nicht möglich, da sage ich dann auch ganz klar, geht nicht, was ist medizinisch vertretbar, und dann würde ich aber immer auch den Trainern, und da finde ich auch eigentlich immer ein offenes Ohr, sagen, also das können so und so viele Snaps vielleicht ganz möglich, ist möglich, wenn möglich schont er ihn aber, und da denke ich, haben wir uns mittlerweile über die Jahre sehr gut eingespielt, und da besteht auch ein Vertrauen, dass nicht der eine den anderen dann dahinter geht.
Ja, also wenn wir jetzt so überlegen, wenn wir quasi von dem Spieltag ausgehen und fängt die Kommunikation bei uns im Team eigentlich schon quasi bei dem letzten Spiel das Wochenende davor an, danach werden die schon geguckt, wer ist schlimm dran, wer hat sich was getan. Da wird schon überlegt, wer muss Montag zum Doc. Da haben wir immer unsere Zeiten, die schicken wir dann Montag zum Doc. Ich fange dann meistens sonntags an rumzufragen, wie geht's dir, was brauchst du, irgendwas, dann grase ich das quasi ab, kommuniziere das in der WhatsApp-Gruppe, der Axel gibt uns dann seine Zeiten durch, wie die Spieler zu ihm kommen können, und dann fangen wir quasi montags schon an zu gucken. Da gibt es dann das mit den Coaches 14 Uhr so ein kleines Meeting, weil da auch unsere Behandlungszeiten sind, da wird drüber gesprochen, wie sieht der Wochenverlauf aus, wie ist bei dem, wer muss nochmal vielleicht weiter in die Diagnostik, wer ist vielleicht raus fürs Training, wer kann das machen, und so arbeiten wir uns über die Woche durch, dass wir dann quasi spätestens Donnerstag vor dem Training nochmal mit dem Axel Rücksprache halten können und dann gucken können, wer braucht vielleicht Samstag nochmal den Doc, wo müssen wir nochmal zwischenschalten, so dass wir die Spieler peu à peu im Blick haben und vorbereiten und dann halt ins Spiel ja oder nein. Immer in Rücksprache mit dem Doc und mit den Coaches, das läuft eigentlich sehr gut, muss ich sagen.
Okay, cool. Das klingt auf jeden Fall super organisiert irgendwie im Verein, wie eigentlich so alle möglichen Ecken. Wer jetzt nie unbedingt immer ganz so organisiert ist, wie man manchmal hört, sind die Spieler selbst. Zumindest ist das, was die Equipment Crew uns auch berichtet hat. Gibt es irgendwelche Sachen von Spielern, die euch total nerven oder wo die unbelehrbar sind, was jetzt den medizinischen Bereich betrifft? Fällt euch da was ein? Oder wo die vielleicht, wo ihr dann ein bisschen strenger sein müsst und denen nochmal auf die Finger hauen, du sollst das lassen oder was auch immer?
Also, so, dass es mich total nervt, kann ich eigentlich nicht sagen. Und ich habe durch meine Tätigkeit jetzt, dass ich eben nicht nur bei den Monarchs bin, sondern ich bin ja auch noch bei den Dresden Titans im Basketball unterwegs, habe früher auch Fußball betreut, und bin ich immer ganz froh, dass ich also bei den Nicht-Fußballern, sage ich mal, eigentlich, da findest du eigentlich immer ein gutes Gehör, und das läuft eigentlich immer ganz gut. Was ein bisschen besser sein könnte, aus meiner Sicht, wäre so die gewisse Eigenverantwortung, gerade so was zum Beispiel Sporttauglichkeitsuntersuchungen sind. Da gibt's leider in der GFL nicht so klare Regularien, die haben wir über so eine Medizinkommission des AVD mittlerweile angeschoben, dass wir natürlich versuchen, um auch die Gesundheit der Spieler im Vordergrund im Blick zu haben, dass man regelmäßig die auch mal sieht, weil es natürlich nicht schön ist, wenn man einen neuen Spieler erst dann sieht, wenn er auf dem Feld liegt und vielleicht du einen Helm abnimmst und weißt gar nicht, wer das ist. Das heißt, dass man den also vorher auch mal sehen möchte und dann auch wissen möchte, was nimmt er vielleicht Medikamente, weil man hat natürlich, die Spieler, gerade bei so einer großen Gruppe, sind ja auch ein Bild der Gesellschaft. Du hast überall ein paar Kranke, du hast jemand, gerade bei den etwas dickeren Jungs, kommt da mal der Blutdruck da hinzu, dann gibt es bei manchen, die haben vielleicht so einen Zucker, wo man dann also auch wissen sollte, weiß der, wie der sich spritzt, und oder gibt es irgendwelche Allergien, dass man da vorher Bescheid weiß. dann, was ich immer ganz oder verbesserungswürdig empfinden würde, sagen wir bemühen uns ja auch gerade über die Orthopädie-Technik, zum Teilweise auch über Sponsoren, Orthesen und Bandagen zur Verfügung zu stellen, dass man also gerade Kniegelenke, Sprunggelenke schützt. Da wäre es schon wichtig, dass die A pfleglich behandelt werden und B dann aber auch getragen werden, weil die beste Orthese nützt nichts, wenn sie in der Tasche liegt, ja, und dass sie dann auch sinnvoll angelegt ist. Und gerade ist das auch so immer so ein bisschen Geschmackssache, zum Beispiel mit Sprunggelenksbandagen, die wären natürlich viel einfacher anzulegen. Da würde man auch die Maria und die Physios entlasten. Aber es ist halt eine Gewohnheit, ich lasse mich lieber tapen, das ist nochmal schön, ich lasse das über tapen. In der NFL machen sie das auch alle, was aber natürlich auch ein ganz schöner Kostenaufwand ist. Ja, ich glaube, wir haben schätzungsweise so für 3.000 Euro Tape im Jahr. Ja, das könnte man natürlich auch ein bisschen anders gestalten, wenn man da so ein bisschen herankommen könnte.
Jeder muss sein eigenes Tape demnächst mitbringen.
Premium und Tape.
Nee, ja. Wir versuchen das schon so über Sponsorleistung ranzubekommen, aber man muss natürlich dann auch dort ein bisschen mal drauf gucken, dass nicht jeder seine eigene Rolle hat und dass man nicht die Reste dann irgendwo hinschmeißt, sondern dass das dann oft in den Koffer zurückkommt oder wenn ich eine Tape-Schere danach brauche, dass das halt alles wieder kommt. Und da hat aber die Maria auch einen klaren Blick für und spricht die Jungs auch sehr deutlich an, wenn da was fehlt.
Ich denke
wir gehen öfters mal rum und gucken im Lockerraum und sammeln unsere Tape-Scheren wieder ein. Dann gibt es eine kurze Ansage. Und das Gute ist, das habe ich schon irgendwann mal beim Handball angefangen, da gibt es immer so eine Restbox, wo dann quasi so noch, da sind noch ein paar Umrundungen Tape drauf, die kommen da alle rein. Das nehmen die Jungs sich, das sind die auch jetzt gut eingearbeitet, sage ich mal, da nehmen die sich quasi diese Tape-Reste raus, da werden die wenigstens noch mit verwendet und wir gucken auch, dass die halt quasi sich nicht zu viel Tape immer mitnehmen, weil das liegt dann auch im Lockerraum rum. Das sammeln wir dann auch ab und zu mal einfach wieder ein.
Ja, also ich kann es mir auch vorstellen, dass ihr bei der Füße vielleicht da eher noch Punkte habt, die, sagen wir mal so, ich will jetzt nicht undiszipliniert halten, aber zumindest, weil die den Spielern vielleicht doch nochmal immer mehr in den Bobs treten müsst, dass die jetzt auch mal paar Übungen außerhalb der Reihe machen, die jetzt nicht zum Muskelaufbau oder zur Verbesserung dienen, sondern die vielleicht auch Verletzungsprävention sind. Ne? Also viel läuft ja auch, ne, die beste Verletzung ist ja immer die gar nicht erst eintritt, sage ich jetzt mal, dass man sich halt darauf hingehend auch trainiert. Es ist so ein Thema, was natürlich auch ihr versucht mit den Spielern vorzubereiten, dass die sich eben so dahingehend auch trainieren, dass sie sich gar nicht erst verletzen. Wie geht man sowas an?
Ja, ich brauchte erstmal da so einen Überblick. Also dadurch, dass ich aus dem Handball kam, musste ich mir erstmal so ein bisschen den Football aneignen und erstmal ankommen quasi. Und dann war es immer gut mit Coach Schmidt oder Coach Kuss. Da geht man mal hin und fragt und dann hat man sich da erstmal so einen Plan gemacht, was eigentlich Football bedeutet. Diese Position ist ja doch ziemlich spezifisch. Also jede Position hat ja ihre Feinheiten. Und quasi ist, wenn die Jungs so mit so kleinen Wehwehchen kommen oder so, und da kann man schon mal sagen, ey, pass mal auf, das liegt daran oder daran, du machst zu wenig Dehnübungen, du machst zu wenig Mobilitätsübungen, es liegt vielleicht daran, die Bandage, wie es der Doc schon gesagt hat, passt nicht. Dann kann man mit denen offen reden, dann sagt man denen das, probier mal das aus, mach deine Übungen, wir zeigen das dann auch. Wir haben ja auch das Gute, wir haben ab und zu mal Praktikanten ja auch mit dabei bei den Spielen über die Physioschulen. Da sind wir auch ja gerade dieses Jahr wieder dran, dass wir immer so ein paar Helfer noch mit haben. Das erleichtert es. Da kann man mal sagen, okay, mach du mal dem die Wade frei, ich arbeite mit dem noch dort mal dran. Und dann kann man die hier auch mal in die Praxis einladen und dann kann man gerade auch für unsere deutschen Spieler, kann man mal sagen, okay, der hat mal eine Stunde Zeit für dich, der arbeitet mit dir mal ein paar Sachen und dann gucken wir noch mal drüber. Und wenn die dann halt immer wieder wegen den gleichen Bewegungen kommen, dann sagt man dann klipp und klar, ey, du, pass auf, wir haben dir das gesagt, mach das, mach deine Sachen. Es hapert halt dann an der Eigenverantwortung. Aber das lernen die Jungs Stück für Stück, weil die Ansagen werden dann halt irgendwann einfach mal ein bisschen rauer.
Ja, ich hab mir in meinem Handy aufgeschrieben, wo wir uns unterhalten hatten, ich glaube bei der Abschlussfeier, bei der Saisonabschlussfeier, die Maria meckert auch mal mit den Spielern. Hatte ich mir irgendwie als Stichpunkt aufgeschrieben. Jetzt hast du deine Jungs ein bisschen im Griff vielleicht.
Ja, genau. Die Coaches sind manchmal verblüfft, dass ich die dann einfach mal so mal kurz anfahre oder einfach mal, wenn es halt wirklich irgendwo mitten im Training steht, einer vor dir und sagt, oh, mir tut jetzt gerade die Schulter weh. da gucke ich den auch manchmal an und denke mir so, was soll ich denn jetzt mit dir machen? Ja, deine Coaches gucken mich gerade alle an, uns an. Du stehst mitten im Training vor mir. Was möchtest du denn gerade von mir? Na, den muss ich dann leider erst mal wegschicken, weil er hat ja Training. Es sei denn, es ist jetzt irgendwas Gravierendes, dass vielleicht die Schulter ein bisschen lose aus dem Gelenk hängt. Ja, dann ist vielleicht was anderes. Aber nur weil die gerade so ein bisschen wehtut, kann ich ja nicht ad hoc den jetzt behandeln, dass der weitermachen muss. Da kriegen die klare Ansagen, komm vor Training, wir sind ja vor dem Training eine Dreiviertelstunde da oder schreib mir vorher, dann reden wir nochmal drüber oder ich schicke dich zu der Kleinen, wenn es jetzt partout nicht besser wird oder ich gucke es mir nach dem Training nochmal an. Die kriegen dann so ihre Ansagen. Ja.
Also die müssen schon den Arm extra in der anderen Hand mitbringen, damit du die behandelst, habe ich jetzt verstanden.
Ja, so ist es nicht. Also wie gesagt, wenn es partout das Training nicht mehr weitergeht, wenn die quasi sagen, ich kann damit jetzt nicht weiter trainieren, ja klar, dann dürfen die bei mir bleiben, aber weil vielleicht gerade so ein leichter Muskelschmerz da ist oder irgendwas, was einfach ich jetzt nicht so schnell beheben kann, weil eh die ausgezogen sind, ein Teil ist das Training auch zu Ende. Also wenn die ihre Pads ausziehen.
Ja. Was sind denn über die Saison so gesehen oder allgemein im Football die häufigsten Verletzungen oder Wehwehchen, mit denen die Spieler zu euch kommen?
Da mache ich mal.
Ja, vielleicht mal für die großen Sachen, für die schlimmen Sachen, wo sie also, zu dir kommen müssen, Doc.
Über die Verwaltungs-BG wären ja die Imports, die sind ja arbeitsrechtlich dort versichert und da ist man mehr oder weniger zwingend aufgefordert, eine klare Statistik zu führen. Und ich glaube, spätestens seit 2015 mache ich das also für jedes Jahr sehr genau, sodass ich also schon genau sehen kann, wie viel Verletzungen sind und man muss am Ende des Jahres dann auch immer eine Schlussfolgerung ziehen, gab es jetzt eine Häufung bestimmter Verletzungen oder hat sich irgendwas geändert? Das hieß ja zum Beispiel lange, ja, unser Kunstrasen ist so schlecht, deswegen haben wir so viele Muskelverletzungen. Das war aber überhaupt nicht statistisch zu belegen, ja, sodass wir dann daraus also auch die Schlüsse ziehen. Und das ist immer ganz gut, wenn wir die Statistik auch haben. Und man kann so sagen, wir haben pro Saison so ungefähr 50 bis 60 Verletzungen, die bei mir landen. Und Verletzungen sind natürlich sehr unterschiedlich. Die werden dann immer so eingeteilt. Weniger als 3 Tage Ausfall, 3 Tage bis eine Woche Ausfall oder dann eben länger Ausfall. Das versuchen wir auch immer so dann klar, also relativ schnell zu kommunizieren, weil natürlich die Coaches auch ungefähr wissen wollen, wie lange sie mit jemandem nicht mehr rechnen können oder wann das wieder möglich ist. Häufigsten Verletzungen sind muskuläre Verletzung, das also gerade für die schnellen Jungs hat man häufig so Oberschenkelzerrungen, Oberschenkelverhärtungen. An Gelenkverletzungen ist häufig eben das Knie, im Football fast weniger das Sprunggelenk betroffen, weil eben doch häufig sehr fest getaped wird, aber im Knie. Und das, was wir immer wieder haben, ist dann Schulter, gerade so bei Receivern, die dann drauffallen oder auch bei den großen Jungs, wenn dann in dem Gewühle jemand unten drunter liegt, wo man gar nicht so genau weiß, wo lag denn jetzt der Arm, dann sind das sind so ernstere Verletzungen, die dann auch mit längeren Ausfallzeiten einhergehen. So kleinere Sachen, Prellungen, mal ein Fingerluck rausgesprungen, Gelenk, also sogenannte Luxation. Das sind ja relativ kleine Sachen, womit man im Football auch ganz gut spielen kann. Und man kann natürlich auch im Football zum Beispiel die Knieorthesen bei den O-Linern. Das wäre ja in keiner anderen Sportart möglich. Ja, du könntest im Fußball keinen mit so einer großen Orthese spielen lassen. Und das ist halt A, erlaubt. Und B, haben wir seitdem wir, ich glaube, das haben wir seit 2016, haben wir also keinen ernsten Kreuzbandriss mehr bei den O-Linern gehabt. Ja, und das sind dann so auch präventive Sachen, die man dann auch aus diesen Verletzungsstatistik rausziehen kann.
Okay, interessant. Und Maria, womit kommen die am häufigsten zu dir, die Jungs? Oder zu euch, zur Physioabteilung?
Tatsächlich auch eher muskuläre Sachen, wenn die zum Beispiel das Training ist ja mittwochs und donnerstags, dann haben die meistens donnerstags dann schon mal ein muskuläres Problem, dass man sagt, okay, kannst mir mal einen Oberschenkel, kannst mir mal die Wade frei machen oder Schulter-Nacken-Probleme oder doch aus der Lendenwirbelsäule heraus oder wenn gerade die Wetterumschwünge sind, also wenn wir quasi von der Halle raus aufs Feld gehen, ist ja meistens noch kalt oder dann am Ende der Saison ist es auch kalt. Da haben wir meistens eher so muskuläre Probleme. Wenn ich so an die letzte Saison zurückdenke, waren da eigentlich große Gelenkverletzungen, war nicht. Das waren eher so ein paar Knochenbrüche. So. Und mal ein Ellenbogen waren wir immer mit dabei, aber ansonsten waren das dann eher so immer wieder die kleinen, sein Tape mal umgeknickt oder wir haben mal Handgelenk oder Daumen, wo du sagst, haben Ball drauf gekriegt oder was auch immer. Solche Sachen waren dann eher letztes Jahr so parat.
Also ich denke, man muss halt immer schauen, dass die Jungs also auch Bescheid wissen, und das versuchen wir denen auch immer zu sagen, wann ist es jetzt wirklich dringend notwendig, sofort was zu machen, und wann kann ich auch mal zur Not mal eine Schmerztablette nehmen oder einen Eisbeutel draufnehmen. Und das versuchen wir natürlich auch gerade in den Jugendteams schon nach und nach reinzubekommen. Es gibt immer, wenn die in eine andere, also in eine neue Altersgruppe kommen, gibt es eine Sporttauglichkeitsuntersuchung, die zum Glück auch von den Krankenkassen alle 2 Jahre größtenteils übernommen wird und deswegen also auch breit in Anspruch genommen werden kann. Was für mich immer als Arzt ein großes Problem sind wirklich die Frage der Gehirnerschütterung. Ja, das ist ja auch in der NFL ein großes Thema, ja, wenn man Tour oder so sieht, dass wir da natürlich eine Verantwortung haben, weil die Spieler wollen spielen. Ja, die sagen, boah, es hat ein bisschen gerappelt, aber alles gut. Und wenn du dann aber siehst, dass der das eine Auge nach rechts, das andere nach links guckt, dann kannst du sagen, gut, Schluss, aus, du kommst runter. Ja, wir verdienen die wenigsten so viel Geld damit, dass sie dann ihr Leben bestreiten können, und dass die Gesundheit immer das Wichtigere. Und da gibt es auch ein klares sogenanntes Concussion-Protokoll, wo man dann kontrolliert, wenn also eine bestimmte Zeit Symptome sind, dann werden sie dem Neurologen vorgestellt, und da wird also auch so eine Return to Sport dann abgeleistet, und da müssen wir immer viel Wert drauf legen, und deswegen, da versuche ich auch immer zu appellieren, dass der Helm passt. Ja, es sind so eine Sachen, wenn zum Beispiel der Helm im Spiel runterfällt, wo ich immer sage aus medizinischer Sicht, ey, da mach den doch bitte richtig fest. Es gibt sicherlich Ausnahmesachen, wo das vielleicht mal passieren kann, aber eigentlich sollte der Helm mit dem Kopf verschmolzen sein möglichst. Ja. Das sind so kleine Nachlässigkeiten, oder den Mundschutz drin haben, weil der Mundschutz ist ja nicht nur da drin, um die Zähne zu schützen, sondern auch wenn du von unten Schlag bekommst, dann wird halt auch weniger Kraft aufs Gehirn übertragen, wenn du Mundschutz drin hast. Ja. Das sind so einfache Sachen, die jeder beherzigen sollte, weil einfach die Gesundheit ist das Wichtigste. Ja, das nützt uns niemand, wenn jemand dort zwar sagt, oh toll, ich habe einen Touchdown verhindert, aber dafür bin ich jetzt blöde, ja, um das mal so hart zu sagen. Ne?
Ja, das stimmt schon, das ist ein gutes Thema. Ja, Langzeitfolgen im Sport. Können wir ja gucken, ob wir da später vielleicht nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen. Was mich jetzt interessieren würde, ihr habt es ja gerade angesprochen, vor allem größere Verletzungen, ne? Arm gebrochen, letztes Jahr mit Michael Badichow, der ja fast die halbe Saison ausgefallen ist und dann zum Endspiel wiedergekommen ist. Dieses Thema wieder fit werden für den Sport, auch wieder dieses Bereitsein, gerade im Football, das ist ja ein Kontaktsport, wieder bereit sein, diesen Hit zu kassieren vom Gegner. Ist das auch ein Thema, was ihr mit den Spielern habt, die Leute dann wieder fit zu machen und vor allen Dingen auch mental fit zu machen? Oder ist das doch eher ein Thema, wie zum Beispiel, die wir da haben, die Melanie Reiser, die Sportpsychologin, die sich dann um sowas kümmert?
Also zuerst steht ja immer erstmal wirklich die strukturelle Heilung, also dass also wirklich der Knochen wieder zusammenwächst. Und dann, wenn man den Kontakt hat, als Arzt, ich zeitlich ein bisschen weniger, die Maria als Physiotherapeutin häufiger, kann man ja schon sehen, was so die unterschiedlichen Verarbeitungsmechanismen sind so eines Unfalls. Ja, manche sagen, die kommen frisch mit der Diagnose und sagen, aber in 8 Monaten bin ich wieder da auf dem Feld. Und die Nächsten sagen, mal gucken, was wird. Und da hat man natürlich dann schon so ein bisschen Gefühl, wie man rangeht. Aber grundsätzlich, wenn es vertretbar ist, also ich werde natürlich als Arzt immer versuchen, möglichst ehrlich zu sein, dass ich was Richtung Ausfallzeit und was auch dann eintreten könnte, wenn man wirklich sagt, nee, das wird nichts mehr, was zum Glück äußerst selten ist, dass man das von vornherein klar kommuniziert und das offene Reden über die Zeitdauer, also die Geduld, ja, das braucht man immer, und das ist natürlich das, womit jeder auch mit sich selber andere Verarbeitungsmechanismen hat, und da kann es dann eben sein, dass man eben auch gerade die Möglichkeiten, wie wir die mit der Melanie hatten, nutzt, und dann, wenn wieder dafür offen sind, das ist ja das nächste Problem, ja, es macht, viele machen das auch mit sich aus, ja, und sagen, nee, ich brauche da keine externe Hilfe. Aber grundsätzlich ist es natürlich wichtig, auch im Sport, und gerade wenn du so Kontakt hast, wenn es ist ja wie auch wenn du einen Autounfall hast, sollst du auch sagen, da setz dich so schnell wie möglich wieder ins Auto, dass du wieder fährst. Ja.
Das ist ja, so wie es der Doc schon sagt, also bei uns ist ja dann so, wenn wir mit den Spielern arbeiten, haben ja meistens eine Arztvorgabe laut der Diagnose, wie wir Physiotherapeuten arbeiten sollen, haben ja dort auch unseren gewissen Spielraum, weil es ja auch Sportler sind, die haben manchmal, wenn sie gut trainiert werden, haben die ja einen anderen Heilungsverlauf, nicht, dass es schneller ist, aber die Muskeladaptation ist manchmal anders. Und dann fangen wir an, mit denen zu arbeiten. Wir haben die Vorgaben von den Ärzten. Es gibt ja Leitlinien, induzierte Behandlungsverfahren. Dann haben wir diese Return-to-Competition-Testung, die man angepasst immer verwenden kann. Und dann fangen wir an, mit denen zu arbeiten. Von Woche zu Woche wird geguckt, wo stehst du? Wie ist zum Beispiel die Bewegungsausmaß, das Range of Motion? Wie sind deine Schmerzen? Immer diagnoseabhängig. Und dann arbeiten wir mit denen Stück für Stück, bis wir sagen, okay, wir sind jetzt so weit, es geht nochmal zurück zum Doc, der schaut sich nochmal das an und dann arbeiten wir an der Rückkehr ins Training. Und wir arbeiten dann so, dass wir mit denen mit Grenzen arbeiten, also wir sagen, okay, machst das und das, wie zum Beispiel fängst du heute mal an mit dem Warm-up. Ja, guckst, wie ist der Schmerz. Ich gebe dann immer so eine Skala, also von 0 bis 10 ist ja normal und ich sage dann immer, okay, von der Skala von 0 bis 10, 5 ist dein Maximum. 10 wäre gefühlt Schmerz Kopf ab, also da könnten sie gar nichts mehr machen. 0 ist kein Schmerz. Ich sage, okay, wir nehmen die 5. Ich möchte nicht, dass du drüber gehst. Die kriegen noch ein paar Kriterien mit an die Hand. Okay, wie Instabilitätsgefühl, generell ein komisches Gefühl in der verletzten Strukturbelastungsmäßigkeit. Da kriegen die von mir ein paar Kriterien an die Hand und dann sage ich, okay, probier dich aus. In dem Rahmen, wie ich ihm das vorgegeben habe. Und so steigern wir das Stück für Stück mit mehr Trainingsinhalten. Immer in Absprachen mit den Coaches und mit dem Doc. Und dann bereiten wir die daraufhin halt vor über die Belastungssteigerung, dass die zurück ins Training kommen. Und wenn wir, wie mit letztes Jahr mit der Melanie, wenn ich halt noch das Gefühl habe, wir brauchen nochmal jemand anders, der dann nochmal mit hilft, dann halte ich Rücksprache. Und ansonsten probieren wir das halt so Stück für Stück, die da ins Training und dann auch wieder ins Spiel zurückzubekommen. Immer unter Berücksichtigung der verletzten Struktur, des Schmerzverhaltens und auch des Bewegungsverhaltens des Spielers im Training oder dann halt auch im Spiel und wie sie sich generell so bewegen. Und da brauche ich halt immer das Feedback von Coaches, weil die sehen es dann eher im Training, wie die sich bewegen. Ich kann nicht alle im Training überwachen. Ja, und dann, so machen wir das dann Stück für Stück.
Ja, ist ja auch wichtig, dass Spieler quasi auch ehrlich mit sich selber und ihrer Verletzung sind und nie zu viel schon wollen, obwohl es vielleicht eben noch nie ratsam wäre.
Ja, da gibt's
und ja, bitte?
Also da gibt es zum Glück mittlerweile relativ oder für viele Gelenke so einen Return-to-Sports-Protokolle und es reicht eben nicht, wenn so ein Gelenk frei beweglich ist, gerade beim Knie, sondern du musst natürlich auch das Bewegungsgefühl, das Koordinationsgefühl haben. Und da gibt es also bestimmte Teste, die mittlerweile auch mit so kleinen Sensoren gemacht werden, dass man eben genau sieht, ist das Knie stabil, kann ich das gut beherrschen oder eiert da ganz gerade bei Sprüngen sehr stark rum oder gibt es doch noch ein gewisses Bewegungsdefizit, zum Beispiel in der Streckung und er versucht das über Ausweichbewegungen zu machen, die dann möglicherweise mit Rückenschmerzen einhergehen. Und das wird auch, denke ich mal, in Zukunft, wenn das so, gibt es so Bewegungsanalysen, das wird also deutlich zunehmen, weil natürlich da auch große Datenmengen herkommen. Und im Idealfall hat man natürlich einen Ausgangswert, ja, aber das ist natürlich bei 60, 70 Spielern nicht für den ganzen Körper zu machen. Aber man hat ja gerade beim Knie hat man ja meistens die andere Seite dann so ein bisschen als Vergleich. Und dass man eben ganz klar sagt, es gibt eben für Verletzungen heutzutage kein sogenanntes zeitbasiertes Rückkehren. Also du kannst nicht sagen Kreuzbandriss 8 Monate, sondern es gibt immer das sogenannte funktionsbasierte Return to Sport. Dass mancher ist halt mit 7 Monaten vielleicht wieder fit und mancher ist aber erst nach 9 Monaten wieder fit. Ja? Dass man also sich da nicht versteift auf eine Zeit, sondern das muss schon dann wirklich, wie die Maria sagt, anhand von Funktionstesten geklärt sein, ja, du bist ready und die verletzte Struktur muss idealerweise 95% von der unverletzten Seite wieder können, damit du auch nicht gleich beim nächsten Spiel wieder eine neue Verletzung bekommst, weil das ist ja dann immer die Gefahr, dass man dann ein schnelles Rezidiv bekommt, ja.
Das Gute ist ja auch, dass also diese Testvariante, dieses Return to Competition, also der Doc hat es bei sich in der Praxis und wir haben es hier in der Buchenstraße auch in der Physiopraxis und können quasi dann die Tests machen, so im Verlauf der Heilung und ich brauche die PDF dann bloß an den Doc schicken und er hat dann immer die frischesten Daten da, wenn es benötigt wird. Das ist halt echt ein gutes System dann.
Und das ist ja auch ein wichtiges Thema, dass die Leute ja nicht nur für den Sport wieder fit sind, also gerade die deutschen Spieler, die machen das ja alle nebenbei, die bringen ja meistens noch Geld mit in den Verein, damit sie spielen dürfen und kriegen nie noch welches dafür. Und da ist es natürlich auch äußerst hinderlich, wenn man dann aufgrund einer schwerwiegenden Verletzung, die man sich, sage ich mal, im Amateursport zugezogen hat, dann lange auf Arbeit ausfällt. Also ich habe ja nur auch das leidliche Wesen mit meinem Knie, was ja auch massiv defekt ist, und hatte das, sage ich mal, das Glück, bei meiner letzten Reha mit Liam Steuding zusammen die Reha verbringen zu dürfen in der Reha Nord. Und der hat halt auch gesagt, ich würde jetzt einfach, also er hat dann für sich entschieden, nach nie nochmal mit dem Football wieder anzufangen, weil er auch gesagt hat, ich habe jetzt einen zweiten Kreuzbandriss hinter mir, das ist es mir nie wert dafür, dass ich auch nochmal ein bisschen arbeiten will im Leben. Das ist halt auch schwierig, ja, dann.
Wenn man Football spielt, Arbeitgeber hassen diesen Trick.
Ja.
Glaube ich. Ich meine, Sport an sich ist ja auch irgendwo, also vor allen Dingen Leistungssport dann, irgendwo ist es ja immer ein Kompromiss mit Verletzungen oder Schmerzen und eben dem Willen oder dem Müssen, weil beruflich man das macht oder so, spielen zu, ja, bereit sein zu spielen. Irgendwo Kompromisse sind ja irgendwo immer da, ne? Und da ist es halt wirklich wichtig, dass dann eben eine medizinische Abteilung und Trainer da auch ein bisschen sensibilisieren die Spieler, dass die sich selber auch richtig einschätzen und so, da auch nicht übertreiben. Wie du eben sagtest mit Tua, da weiß ich nicht, ob der weiter Football spielen sollte, aber das entscheiden andere.
Da geht es aber auch um so viele Millionen, ja, das sind ganz andere Dimensionen. Ja. Da hängt auch natürlich viel mit dran, aber wir müssen, auch wenn wir sagen, wir spielen jetzt Deutsche Meisterschaft, Bundesliga und es ist Leistungssport, aber das ist natürlich, gerade wenn ich auch einen vollen Job habe, ist es ja letztlich kein Leistungssport in dem Sinne, dass ich damit allein mein Geld verdiene, wie es jetzt der Bundesliga-Fußballer macht. Ja. Und deswegen ist vielleicht auch noch so ein Fakt, den ich da immer ganz gerne nochmal zur Diskussion stelle oder mal reinbringe, ist ja so der Gebrauch von Schmerzmitteln. Ja. Dass wir das häufig haben, dass das relativ unkritisch gemacht wird, dann haue ich mir noch eine Ibu rein und das geht schon und mache es schon vorm Spiel, damit ich keine Schmerzen habe, was jetzt nicht nur Football ist. Es gibt also auch Studien mit Marathon, ja, dass also vom Marathon ungefähr 50% der Leute sich Schmerzmittel reinpfeifen. Ja, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen oder das lehne ich auch aus sportmedizinischer Sicht ab, weil gerade das Risiko von, wenn das alle machen, also das macht, dann sagt jeder, na gut, da wird das Risiko nicht so groß sein, aber gerade zum Beispiel bei diesen Ibuprofen oder Diclofenac-Präparaten gibt es schwerwiegende Magennebenwirkungen, ja, es gibt Blutungsproblematiken und deswegen sollte man da auf keinen Fall das immer unkritisch nehmen, sondern wirklich, wenn relevante Beschwerden sind und ich gehe mit starken Schmerzen ins Training, dann macht es in unseren Breiten keinen Sinn. Ja. Also das kann man vielleicht mal vertreten, wenn ich sage, wir spielen jetzt gerade ein German Bowl oder sowas, ja, dann, dass man dann auch mal eine Schmerztablette nimmt, alles gut. Ja. Aber dass man vom Training prophylaktisch eine Schmerztablette nimmt, das ist sportmedizinisch abzulehnen. Wenn ich da wirklich so einen starken Schmerzen habe, dann bin ich eigentlich nicht ready für Training oder fürs Spiel. Und es gibt diverse andere Möglichkeiten. Also ich kann mit Kälteanwendung, ich kann mit Wärmeanwendung, ich kann vielleicht auch mal so Enzymtabletten nehmen oder wenn ich nach dem Training schneller recovern will, dass man dann, was ja viele machen, Eiweißsupplemente, Kreatin nehmen. Ja, das sind auch durchaus sinnvolle Sachen. Aber gerade so was so der unkritische Gebrauch von Schmerzmitteln über alle Altersstufen hinweg ist, da will ich nochmal ganz groß warnen, ja, dass es auch ganz klar so rüberkommt, dass es sportmedizinisch nicht günstig ist und auch sehr ungern gesehen wird.
Ja, das ist auch ein interessantes Thema. Medikamente und, keine Ahnung, Hilfsmittel zum Muskelaufbau. Ich kann mir vorstellen, dass es auch vielleicht für Jugendsportler, also dass das da auch schon unterwegs ist und es da auch viel Aufklärung bedarf. Was sagt denn dazu?
Das habe ich mir auch so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben und da sehe ich dann auch ab und zu mal so ein Augenrollen. Ja. Ich habe es also bei mir in der Familie, mein Sohn spielt ja auch Football und da kriege ich ja zumindest immer noch so ein bisschen mit, was sind denn da so gerade die Trends oder wir haben zum Glück so ein gutes Verhältnis, dass er mir dann immer zeigt, guck mal, was hältst du davon, guck mal, was hältst du davon. Mhm. Ich ihm dann immer schicke, guck mal auf die Kölner Liste, da sind also alles, was gelistet ist, was man nehmen darf. Findest du es da? Nein, ist verboten. Ja, also beschäftige dich damit nicht weiter. Und man muss eben ganz klar sagen, es gibt Doping. Und wir spielen in der Bundesliga, es gibt Dopingkontrollen. Ja? Und die sind zwar sehr selten in unseren Breitengraden, aber da stehen halt ganz viele Medikamente drauf, die sind entweder nicht fürs Spiel geeignet, die sind fürs Spiel und fürs Training nicht geeignet. Und wenn ich Kontrollen kriege, dann muss ich mit Strafen rechnen. Ja? Und bei den Imports steht das also auch in den Verträgen drin. Wenn die mit Doping erwischt werden, dann fliegen sie sofort nach Hause zu eigenen Kosten. Ja? Und deswegen ist es auch wichtig, wenn man aus medizinischen Gründen Tabletten oder irgendwas nehmen muss, das muss ja nicht immer Schmerz sein, das kann ja auch mal mit der Lunge was sein, Asthma, dass ich dann mir auch immer eine Bestätigung geben lasse. Und wenn das medizinisch erforderlich ist, dann gibt es sogenannte Ausnahmegenehmigungen und dann habe ich die halt in meinem Sporttasche und dann habe ich die immer dabei. Dann ist das auch kein Problem und dann geht das auch. Wir müssen das wissen als Ärzte und als Physios, dass wir, wenn jemand was nimmt, aber gerade was so die ganzen Unterstützungsmittel nimmt, da sollte man schon sehr genau gucken, wo bekomme ich was her. Und das klingt zwar schön, wenn ich irgendwelche Testosteron-Booster habe, ja, das ist klar, aber Muskelaufbau geht nun mal nur mit Krafttraining, ja, und geht mit Eiweiß, geht mit Kreatin, das sind erlaubte Sachen, das funktioniert auch und jeder hat auch so ein bisschen sein anderes Mittel. Aber gerade was, bevor ich irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel nehme, sollte ich erstmal gucken, ernähre ich mich gesund, ja, und wie ernähre ich mich? Und es gibt ja auch jetzt, gerade wenn ich immer einen Stopp bei McDonald's mache, dann kann man immer so mit einem kritischen Auge gucken. Klar, ich brauche Energie, aber ist nicht unbedingt das Gesündeste. Und das heißt also, bevor ich mit irgendwelchen teuren Nahrungsergänzungsmitteln anfange, gucke ich erstmal mit der normalen Ernährung. Mache ich Recovery? Wann trinke ich was? Also, dass ich nach dem Krafttraining sofort meinen Eiweißshake habe, ist alles in Ordnung, ja. Aber ich muss halt gucken, was drin ist und wo ich es herbekomme. Das wäre immer ganz wichtig, auch gerade im Jugendalter, wo ich natürlich verführerisch bin, wenn ich bei TikTok oder wer auch immer mir da was zeigt, dass wie toll das ist. Und die meisten wissen, dass diese Bilder gefaked sind häufig. Ja? Also wenn ich dort null Fett sehe und ja, das ist alles schön und gut, aber ob die dann Leistung bringen, ist dann immer noch die andere Frage.
Also gerade in der Jugend, ich meine, die Körper sind ja auch noch alle im Wachstum. Da gibt es ja bestimmt auch gewisse Gefahren. Was das oder mit zu schnellen oder starken Muskelaufbau, keine Ahnung, kenne mich da nie aus, dafür sind die hier.
Also da muss ich mal ein Plädoyer für das gesunde Krafttraining machen. Ja? Wir haben häufig gerade so, wenn es im Übergang von Fleck U15 zu U17 kommt, oh Gott, mein Junge, mein Kind soll jetzt Krafttraining machen, aber der wächst doch noch. Es gibt keine einzige Studie in der Welt, die sagt, dass geführtes Krafttraining eine Schädigung in den Wachstumsfugen macht. Ja, das ist ja mal so die Angst, dass das Kind da nicht weiter wächst, wie auch immer. Wo es was ein Problem ist, wenn ich das jetzt unkontrolliert mache und wenn ich jetzt rumhample oder ich bin zum Beispiel kein Freund, dass häufig barfuß Krafttraining gemacht wird und dann fliegt mir die Hantel auf den Fuß. Ja. Aber ansonsten ist das strukturierte Krafttraining und so wie das dann, dass die Leute dann auch Kraft, also Programme mitbekommen, die dann auch anhand von eigenen Ausgangswerten sind. Und wenn das sauber trainiert wird und auch von der Jugend her aufgebaut wird, ist das Krafttraining erstmal per se keine schädliche Tätigkeit und schon gar nicht in der Jugend, weil das wissen wir alle selber, je älter man wird, umso schwieriger wird es, Muskulatur aufzubauen. Ja? Deswegen ist gerade so diese Zeit, wo das Testosteron natürlich sprießt, also in der Pubertät, wenn du da ordentliche, adäquate Lasten hebst, dann hast du innerhalb kurzer Zeit wirklich tolle Ergebnisse und die sind auch nicht schädlich in dem Fall. Ja? Und alles, was ich als Jugendlicher aufgebaut habe, das hilft mir später immer mehr, weil, wie gesagt, je älter ich werde, umso schwieriger wird das, nochmal richtig Masse zu machen. Ja?
Mal weg von der Muskelgeschichte. Sei denn, Maria, du möchtest auch noch in dieses Thema mit einsteigen.
Ich bin da voll auf Docs Seite.
Na, das ja, dann hätte ich auch direkt mal eine Frage so speziell an dich. Physiotherapie gibt es ja nie nur im Sport, ne? Man kann ja auch mit allen möglichen Leiden mal zur Physiotherapie vorsprechen kommen. Gibt es jetzt speziell im Football was, wo du sagst, dort musst du deine Ansätze, was das Thema Physiotherapie angeht, anders legen? Oder ist es ganz normal, du kannst dort dein ganz normales Portfolio abfeuern?
Nee, also erstens muss es positionsspezifisch sein, was er halt auch mitbringt. Ne? Also es ist halt die Frage, was bringt er eigentlich mit? Ist es jetzt ein Problem, was er über Jahre schon mit sich mitschleppt? Und jetzt, was wir jetzt mal sagen, das nehmen wir jetzt mal uns an, damit er noch ein bisschen spielen kann oder ob es akut eine Verletzung ist. Aber das normale Portfolio, was wir hier vielleicht bei der Omi von nebenan machen, das machen wir mit einem Sportler nicht. Also da gucken wir nochmal anders, weil da gucken wir ganzheitlich, also wir gucken immer ganzheitlich auf den Patienten, aber beim Footballer gucken wir drauf, wo ist denn eigentlich das Problem, wo ist denn die Ursache, ist es jetzt wirklich akut oder hat es schon eine Weile oder kommt es von einem anderen Problem, ist es ein Equipment-Problem, ist es ein Ernährungsproblem, was der Doc schon gesagt hat, oder ist es auch wieder hier das falsche Krafttraining, weil er sich nur muskulär aufgepumpt hat und dann vergessen hat, dass es sich vielleicht auch ein bisschen mal bewegen sollte dazu, also ein bisschen Mobilitätsübungen. Speziell geben wir da gerne mal den Ratschlag, mach doch mal ein bisschen Yoga, zeigen es ihm auch oder so ein paar Sachen, ne? Cool down, nach dem Training oder eine Erwärmung oder Recovery. Das sind dann halt die Ansatzpunkte, wo wir dann sagen, okay, was ist es denn eigentlich ein Problem von dem Sportler? Und dann muss man halt an dem Training arbeiten. Und das ist halt der Unterschied zu dem normalen Patienten hier, der nur vielleicht 8 Stunden jeden Tag am PC sitzt und da seine Schulter-Nackenprobleme hat. Der Sportler muss in allen Bereichen geguckt werden, Training, dazu gehört halt Equipment, Warm-up, das Training an sich, Cooldown, Recovery und wie ist es denn im Spiel? Also wir gucken ihn, wir holen ihn halt dort ab, wo er steht und wir beobachten ihn dann auch im Training. Wo ist denn da eigentlich das Problem? Und dann arbeiten wir an der Lösung, bis wir es gefunden haben.
Aus Medizin, also aus ärztlicher Sicht kann ich natürlich dann auch so diese Unterschiede sehen. Ich sehe es ja, wir haben in der Praxis, wir haben ja auch vom Baby bis zum, heute war jemand mit 98 in der Praxis, ja. Das, du musst natürlich unterschiedlich rangehen. Und du hast aber natürlich den Vorteil, im Normalfall will der Sportler so schnell wie möglich wieder spielen. Das heißt, du musst dort eher bremsend einarbeiten, währenddessen du bei jemandem hast, der halt im Arbeitsleben steht, dann gut, dann bin ich halt mal 3-4 Wochen krank. Ja. Das sieht man ja leider häufig. Und das sind also auch ein bisschen unterschiedliche Herangehensweisen und man wird natürlich auch beim Sportler auf mehr Verständnis und mehr Forderung bezüglich der Eigenaktivität stellen können, als jetzt bei der 70-jährigen Oma. Da ist man ja froh, wenn jeder, der sich bewegt, das heißt ja nicht umsonst, wer rastet, der rostet. Das geht im normalen Altersphysiologie so und das geht natürlich beim Sportler, der hoch trainiert ist und plötzlich nichts machen soll und der isst normal weiter. Der wird dick, ja, oder der, es wären manche, die wirklich verletzt gewesen sind und vielleicht dann doch mal länger ruhig gestellt sind, die werden sehen, wie schnell es geht, dass man Muskulatur verliert. Ja, das heißt also, es erfordert wirklich auch dann so ein bisschen den inneren Schweinehund, dass ich also relativ schnell wieder versuche, A, meinen Energiehaushalt anzupassen und B, natürlich auch die Bewegung, die Krafttraining zu machen, dass ich keine Masse verliere oder keine Muskulatur verliere, weil das ist natürlich dann immer viel schwerer wieder aufzubauen. Und man sagt so, das, was ich in 6 Wochen verliere, brauche ich mindestens 6 Monate wieder aufzubauen. Ja, deswegen versuchen wir natürlich jemanden so schnell wie möglich wieder auch in die Bewegung zu bekommen, auch wenn sie vielleicht nicht unter Vollbelastung geht, ja, aber dass man gar nicht erst in so eine Verlustsituation kommt.
Ich weiß nicht, ob schon abschließend oder ob Markus noch irgendwas auf der Agenda hat. Hätte ich sonst die Frage an euch, vielleicht ja einmal aus ärztlicher und einmal aus physiotherapeutischer Sicht von mir aus gern. Was könnt ihr Spielern und besonders natürlich auch den jungen Spielern, die ja darauf hinarbeiten, mal zum Beispiel im GFL-Team zu spielen oder so, als Tipps an die Hand geben, um eine möglichst verletzungsfreie Karriere zu haben, was man so präventiv und so alles so machen könnte. Maria, du vielleicht zuerst.
Ich zuerst? Ja. Ja, ich hätte jetzt vielleicht im ersten Satz gesagt, vielleicht solltest du nicht Football spielen, vielleicht ein bisschen Heimer. Das geht ja nicht, die sind ja schon da. Ja. Also ich würde definitiv sagen, halt immer auf sich achten, seine Grenzen kennen. Der Doc hat es schon mal am Anfang gesagt, Eigenverantwortung. Ja, die müssen immer bewusst sein, die sind eigenverantwortlich für ihren Körper, für ihre Zukunft. Das heißt, wenn eine Verletzung besteht, ich sage immer, die Bagatelle macht das Trauma, dass man auch mal kleine Sachen auch ordentlich ausheilt. Mhm. Ja, also man kann ja trotzdem gewisse Sachen machen, man kann auch teilweise am Training teilnehmen oder andere Sachen, aber man soll das ausheilen, weil aus dieser Bagatelle wird dann irgendwann, wenn man nicht richtig wieder auftrainiert hat, das große Trauma und dann ist die Karriere meistens zu Ende. Das heißt, Eigenverantwortung für sich, für seinen Körper übernehmen und von Anfang an seine Routinen haben. Im Warm-up, im Training, also gutes Warm-up vorm Training, dann immer Cool-Down, also nochmal ein paar Dehnungsübungen oder lockeres Auslaufen, dass halt die Muskeln angepasst sind und dann immer auf die Recovery achten, das Krafttraining angepasst an einen, wie es der Doc schon beschrieben hat, und dann auch eine gute Kommunikation pflegen zu den Physios und zu den Coaches halt. Ja? Dass man nicht wegen jeder Kleinigkeit rausfällt, das sollten sie auch auf dem Schirm, aber dass man wirklich sich seinen Körper kennt und dann mit dem arbeitet, weil das ist sein Kapital.
Wenn ich vielleicht dort anschließen kann, also gerade im Jugendbereich finde ich es immer am günstigsten, man probiert sich wirklich in vielen Sachen aus. Ja, man kann ja zum Anfang auch gerade, wenn ich Flag Football spiele, durchaus noch was parallel machen und dass man dort wirklich auch von der körperlichen Bildung möglichst nicht nur eine Sportart gemacht hat, weil die dann häufig gewisse Asymmetrien fördert. Also zum Beispiel klassischerweise der Eishockeyspieler hat immer auf einer Seite seine Kelle unten, ja, und ist so, da muss man also mal gucken, dass also im Körper keine Asymmetrien entstehen, dass man jetzt nicht sagt, nur die Kraft ist das Entscheidende, sondern ich muss die Beweglichkeit haben, ich muss die Koordination haben, was bei vielen sehr Kräftigen dann eher fehlt. Dann muss es immer Spaß machen. Ja, also wenn ich schon im Jugendbereich eher das für mich sehr als zäh empfinde, dann wird man mit Sicherheit nicht weit kommen. Dann sollte man immer klar strukturiert sein, dass gerade im Jugendbereich die Schule, die Ausbildung wichtiger ist als der Sport. Auch das sage ich jetzt so als Vater. Ja, habe zum Glück in der Familie da kein Problem, aber ich sehe das doch bei einigen, die dann das dann doch ein bisschen schleifen lassen. Weil letztlich die wenigsten kommen wirklich oben an und noch, also wenn überhaupt mal jemand in die NFL kommt und dort viel Geld verdient, weil auch in der ELF verdienst du als deutscher Spieler heutzutage kein Geld, ja, oder so wenig, dass du damit dir jetzt kein Leben aufbauen kannst, sodass man sagt, Ausbildung, Gesundheit und sag mal so die Scheuklappen aufhalten, dass es eben doch mehr im Leben geht als nur Sport. Aber ich muss natürlich letztlich, wenn ich was erreichen will, muss ich fixiert sein. Ja, ich muss mich dann auch für den Sport leben und ich muss das bei der Ernährung. Wir sehen ja häufig, also gerade wenn man gerade dort an der Bernshofer Straße in der Neustadt geht, dann hat man auch spezifische Gerüche in der Nase, wo man sagt, okay, das ist vielleicht nicht unbedingt mit dem Sport vereinbar, weil wir gerade jetzt mit diesem ganzen Problem der Cannabis-Freigabe, ja, um das vielleicht nochmal zum Abweichen zu sagen, im Sport ist das Doping, es ist verboten. Ja, und das ist gerade, wenn du natürlich 16, 17, 18 bist, weil wissen wir, dass in Deutschland es Studien gibt, 70% der 17-Jährigen haben schon mit Cannabis eigenen Kontakt gehabt. Ja, also das sind Probleme, die muss man offen ansprechen. Und es spricht sicherlich nichts dagegen, wenn man das mal probiert hat. Ja, um Gottes Willen, wir sind ja alle keine Waisenknaben. Aber letztlich ist es nicht mit dem Sport vereinbar, wenn ich regelmäßig mein Joint rauche. Ja, das muss man ganz klar so sagen. Und es bringt also auch keinen Sinn, wenn ich jetzt mich in irgendwelchen Partys aufhalte und dann immer jeder sein eigenes Sixpack Bier mitbringt. Das mag mal nach einer Meisterschaftsfeier so sein, aber wenn das jede Woche ist, wird es auch schwierig, dann mit der Erholung, mit dem Ready für zum nächsten Training. Und deswegen soll jeder wissen, was er will. Wenn er sagt, er will nur ein bisschen Sport machen, okay. Jede Bewegung ist besser als gar keine. Und ich denke aber gerade so das Spiel in der Mannschaft ist immer ganz wichtig, dass man dann wirklich guckt, man ist eben nicht nur für sich da, sondern man ist auch für die Mannschaft verantwortlich. Ja, und das ist halt immer so, dass du bist ein Baustein und du bist nicht der Wichtigste, aber jeder wird irgendwo benötigt. Und dass du im Klassen, wenn du versagst, dann hat halt auch die Mannschaft häufig ein Problem. Ne? Und deswegen in Mannschaftssportarten ist es ganz wichtig, dass ich nicht nur an mich denke, sondern dass ich immer ans große Ganze denke. Und da sind wir als Medizinteam wirklich ein kleiner Bestandteil, der möglichst immer im Hintergrund ist. Wir wollen es nicht in den Vordergrund geben, aber sind halt, wenn wir da oder wenn wir gebraucht werden, dann stehen wir auch gern dazu bereit und versuchen dann auch sowohl medizinisch als auch mal psychologisch ranzukommen, dass wir jeden unterstützen, dass er seine Leistung bringt.
Das sind doch wirklich hervorragende Schlussworte. Und damit würde ich das heute auch hier zum Ende bringen. Ich hatte es ja vorhin gesagt, vielleicht kommen wir später nochmal auf das Thema Langzeitfolgen im Football zurück. Aber ich glaube, das ist so ein komplexes Thema, da können wir fast eine eigene Folge draus machen. Und vielleicht werden wir da auch nochmal drauf zurückkommen. Wir werden ja noch ein paar Off-Seasons vor uns haben, habe ich mir sagen lassen. Also von daher machen wir heute hier Feierabend. Nochmal großes Dankeschön, dass ihr heute hier bei uns wart, dass ihr uns so ausführlich die Fragen beantwortet habt. Ich hoffe es natürlich auch, dass es den Leuten da draußen wieder gefallen hat, mal einen Blick auf die medizinische Sicht des Footballs zu bringen. Und ja, damit verabschieden wir uns heute und wir für euch da draußen, wir hören uns dann im Februar wieder. Bis dahin, gehabt euch wohl. Danke und tschüss. Macht's gut.
Vielen Dank. Tschüss.